Hallo zusammen, Boris hier. Bevor wir loslegen, noch ein Hinweis auf einen Unterstützer des Felgendrehern-Fans-Podcasts, und zwar Logistikbude. Logistikbude automatisiert die Verwaltung von Ladungsträgern, also Paletten, Behälter, Spezialgestelle und solche Dinge. Wenn ihr als Produktionsunternehmen, Logistikdienstleister oder Handelsunternehmen die Verwaltung eurer Ladungsträger immer noch manuell bucht und per E-Mail abstimmt, dann wird es höchste Zeit, mal zu überlegen, ob sich das nicht auch automatisieren lässt. Logistikbude weiß genau, wie das geht, denn sie sind genau darauf spezialisiert. Schaut am besten mal vorbei unter www.logistikbude.com. Logistikbude.com. Hallo und herzlich willkommen zum Felgendreher und Friends Podcast. Ich bin euer Host Boris Felgendreher und mein Gast heute ist Konstantin Konrad. Konstantin führt den Bremer Logistikdienstleister DeSharco mit 145 Jahren Geschichte, 3.500 Mitarbeitern und rund 1 Milliarde Euro Umsatz in dritter Generation. 3/4 des Umsatzes kommen aus der Chemiebranche und genau da liegt das Problem. Die Exportvolumen liegen unter dem Niveau von 2019, Produktion wandert ab und auch das zweite Standbein von DeSharco, Automotive, wackelt gerade so ein bisschen. In dieser Folge spricht Konstantin darüber, wie er nach dem plötzlichen Tod seines Vaters früher als geplant die Führung übernehmen musste, warum die Strategie 2030 komplett neu gedacht werden muss und wo er trotz allem Wachstumschancen sieht. Von Lateinamerika über Kontraktlogistik bis hin zur Frage, was KI für einen Mittelständler bedeutet, der zwischen Langfristinvestition und technologischem Umbruch navigieren muss. Los geht's. Hallo Konstantin, herzlich willkommen zum Felgendreher und Friends Podcast. Schön, dass du dabei bist.
Hallo Boris, vielen Dank für deine Einladung.
Endlich sitze ich dir gegenüber. Ich habe noch mal geschaut, wir haben schon mal das Vergnügen gehabt. Ist jetzt inzwischen auch viele Jahre her. Muss wegen des Lockdowns in der Corona-Phase gewesen sein. Tolles Gespräch damals, viele Jahre her. Einiges hat sich getan seitdem. Damals warst du Chief Digital Officer im Unternehmen, unter der Leitung deines Vaters damals noch. Seitdem hat sich einiges getan. Wann war das? Das muss auch irgendwie.
Ja, das war, glaube ich, gleich im ersten Lockdown, irgendwie 2019 oder so.
Genau. Seitdem hat sich einiges getan.
Genau.
Erzähl mal ganz kurz, damals warst du schon so ein bisschen auf dem Weg, so ein bisschen Übergabe der, der Führung. Das war damals so ein bisschen geplant, da war dann ein Pfad, aber dann kam alles doch ganz anders. Vielleicht kannst du noch mal, uns nochmal mit zurücknehmen, wie damals so das alles dann passiert ist und so kam, wie es dann heute sich darstellt sozusagen.
Ja, gerne. Also das muss wirklich auch im ersten Jahr des Übergabeplans gewesen sein, den mein Vater und ich gemacht hatten. Ich bin damals 2019 hier zurück nach Bremen gezogen, in die Geschäftsleitung eingestiegen als CDO. Und genau, wir hatten für uns irgendwo so einen Zeithorizont von 5 Jahren abgesteckt, während mein Vater dann 70 geworden, wollte dann langsam kürzer treten und den Plan haben wir leider nicht voll realisieren können. Also mein Vater ist leider und plötzlich in 2022 verstorben, sodass wir dann 3 Jahre Seite an Seite hatten und ich leider etwas früher ins kalte Wasser geschmissen wurde.
Weil das wieder doch weniger war, als man sich versprochen hat und dann plötzlich ist der Ratgeber sozusagen, den du dir versprochen hast, der viele Jahre noch an deiner Seite ist und sich auch nicht rausgehalten hätte komplett, sondern irgendwie noch als Ratgeber zur Verfügung gestanden hätte, war dann plötzlich nicht mehr da.
Dem ist so. Also ich bin sehr dankbar für die 3 Jahre, die wir dann gemeinsam hatten. Ich glaube auch, dass ich viel aufsammeln konnte in der Zeit, wo wir zusammen gearbeitet haben. Und am Ende haben sicherlich 2 Jahre gefehlt, eben auch 2 Jahre in einer sehr, sehr turbulenten Zeit für uns als Unternehmen. Ich glaube auch gesellschaftlich, politisch viele Themen, die hochgekommen sind, wo ich ihn gerne an meiner Seite gehabt hätte, aber das Schicksal hat es dann anders geplant, ja.
Ich hatte dich ja damals interviewt, weil ich das spannend fand, dass ein Unternehmen mit eurer Historie, mit eurer Größe einen Chief Digital Officer hat. So, das wäre nicht, ist ja nicht selbstverständlich gewesen damals, auch noch nicht. Irgendwie mittelständischer Logistikdienstleister mit einem Chief Digital Officer. Das fand ich damals schon spannend. Nimm uns nochmal mit, was hast du damals schon in die Wege geleitet? Warum habt ihr damals schon gemerkt, dass so eine Rolle wichtig ist, dass es auch vor allem so hoch verankert sein muss, dass man es nicht irgendwie in so einer kleinen Fachabteilung oder mit so einem kleinen irgendwie weit unten in der Hierarchie angesiedelt haben darf, sondern tatsächlich ganz oben? Und was für Digitalisierungsprojekte hast du damals schon auf den Weg gebracht, die sich vielleicht 2026 jetzt tatsächlich auszahlen?
Ja, wir haben das damals sehr wohl aus der Überzeugung gemacht, auch diese Funktion etabliert, weil wir gesagt haben, Digitalisierung, Daten, Prozessautomatisierung sind wesentliche Werttreiber in der Logistik, auch für uns als mittelständisches Unternehmen. Das ist ein Zukunftsfeld, in das wir weiter investieren müssen, wo wir auch wettbewerbsfähig bleiben müssen und wo ich dann als nächste Generation sicherlich auch früh Mehrwerte stiften kann und gerne diesen Dialog auf Geschäftsleitungsebene bereichern soll. Ja, also wirklich auch funktionsübergreifend diese Themen mitdenken soll und muss. Und das haben wir aus meiner Sicht recht erfolgreich gemacht. Ein ganz wesentliches Projekt war eigentlich eher Basisarbeit. Da ging es darum, unser TMS-System zu wechseln. Wir arbeiten heute auf einer eigenentwickelten Lösung und damals zu dem Zeitpunkt stand eben an, dieses System abzulösen durch eine Lösung vom Markt. Und das war natürlich für ein Unternehmen, das ist unsere Pulsader, das war für ein Unternehmen unserer Größe schon ein sehr groß angelegtes Projekt, was viel Zeit und einfach auch Schweiß gekostet hat.
Ach so, ihr seid von einem selbstgebauten auf ein Marktsystem oder umgekehrt?
Welches genau, das war der Plan. Also wir haben eigenes System im Einsatz, was wir hier eigen entwickelt haben. Und wir sind damals dann 2019 zu dem Entschluss gekommen, dass wir heute in einem Umfeld leben, wo die Technologie einfach so weiterentwickelt wurde, dass es wahrscheinlich besser ist, für diesen Standardprozess sich vom Markt zu bedienen. Mhm. Das Projekt ist noch nicht abgeschlossen.
Was auch einiges aussagt, oder?
Genau, ich glaube, wir sind da auch nicht alleine mit, ja, dass so ein TMS-Projekt dann auch mal gerne länger dauert. Und bei uns ist es tatsächlich so, dass wir damals mit dem Anbieter, für den wir uns entschieden haben, inzwischen 2 Weiterverkäufe mitgemacht haben. Also die Software wurde 2-mal weiterverkauft und deswegen hat sich doch auch in der Dynamik dieses Projektes einiges in der Zeit geändert.
Aber rückblickend doch die richtige Entscheidung gewesen?
Ja, wir reevaluieren das jetzt gerade nochmal. Also wir sind heute global in der Luftfracht in dem System live und auch sehr zufrieden, haben eigentlich viele der Ziele, die wir uns gesetzt hatten, auch erreicht. Unser Kernprodukt ist aber Seefracht und da sind wir jetzt noch nicht live und wir analysieren das gerade sehr aktuell, was jetzt der richtige Weg ist, wie es nach vorne hin weitergeht.
Lass uns da ein bisschen später nochmal drauf kommen, denn ich glaube, es ist richtig, jetzt nochmal drauf zu schauen, wie die Systemlandschaft in Zukunft überhaupt aussehen müsste. Gerade was jetzt kommt in Bezug auf KI, was in Bezug auf Agenten kommt, was in Bezug auf die Art und Weise und die Möglichkeiten kommt, wie man selber Software beispielsweise entwickeln kann. Vielleicht geht es doch wieder irgendwann für alle Dienstleister wieder zurück zu einer Version, wo man sozusagen nicht mehr große standardisierte Pakete von der Stange kaufen muss, sondern sich das, was man braucht, ad hoc selber basteln kann. Aber das ist ein bisschen weggegriffen. Lass uns da nochmal.
Das sind aber auch genau die Überlegungen, die wir auch haben.
Ja, lass uns das mal parken, weil das ist super spannend. Ja. Ich möchte den Großteil unseres Gesprächs heute darauf richten und deshalb habe ich dich auch angesprochen. Ich möchte gerne darüber sprechen, wie ihr als Unternehmen, was relativ klar positioniert ist und auf bestimmte Branchen und Regionen immer eigentlich schon spezialisiert und fokussiert war, jetzt mit der aktuellen Situation umgeht. Und Chemie ist schon seit jeher euer Kernsegment gewesen. Jetzt muss man kein Superexperte in der Chemiebranche sein, um zu sehen, dass die Chemiebranche in einem riesengroßen Wandel ist. Nicht nur global gesehen, sondern auch besonders hier in Deutschland. Standorte wandern ab, der Chemiebranche geht es nicht gut. Wie betrifft das euch? Also wenn das Kernsegment beispielsweise nicht wegbricht, aber wirklich ernstzunehmenden Schaden nimmt, wie sieht das für einen Logistikdienstleister aus, der sich auf diese Sparte fokussiert hat viele Jahre?
Ja. Genau, wir können uns von dem nicht befreien, das ist klar. Also um dir ein Gefühl zu geben, wir machen ungefähr 3/4 unseres Umsatzes mit der Chemie.
Immer noch heutzutage. Wir reden wahrscheinlich gleich darüber, dass ihr auch diversifiziert, aber Status heute, 3/4 des Umsatzes immer noch aus der Chemiebranche.
Okay. Genau, das weltweit. In Deutschland ist der Anteil sogar noch leicht höher. Wow. In Deutschland sind natürlich die Probleme auch am allergrößten.
Also habe ich eigentlich ins Schwarze getroffen mit meiner Vermutung,
vollkommen dass wir darüber mal sprechen sollen. Okay. Ja, genau. Also wir leiden natürlich als Dienstleister irgendwo mit unseren Kunden oder mit der Branche mit. Ja, die Nachfrageschwäche, die Überkapazitäten auch sehr stark geprägt durch Produktionskapazitäten in China, die in den letzten Jahren dazugekommen sind. Die Energiepreise hier, ein allgemeiner Wettbewerbsnachteil, glaube ich, den unsere Kunden spüren in Deutschland oder in Europa. Das sehen wir in unseren Zahlen, das spüren wir sehr deutlich. Also wir sind, das glauben wir zumindest schon, von den Volumen her in der Lage, irgendwo recht repräsentative Aussagen zu treffen darüber, wie es der Chemiebranche hier in Deutschland zumindest im Export geht. Und die Exportvolumen, die sind immer noch, ohne dass wir jetzt Geschäft oder Kunden verloren haben, die sind immer noch unter dem Niveau von 2019. Und das spricht Bände, glaube ich.
Ist auch nicht zu vermuten, dass die jemals dort wieder ankommen? Oder was ist eure Planung?
Nee, also wir sind, das, das letzte Jahr hat uns schon dazu bewegt, das nochmal wirklich auch zu überdenken. Und also während vielleicht bis Anfang letzten Jahres noch ein bisschen die Hoffnung herrschte, das Geschäft kommt irgendwann wieder, so sind wir doch heute irgendwo der festen Überzeugung, dass das ein struktureller Wandel hier ist am Standort. Das ist auch das, was uns unsere Kunden erzählen. Wir sehen, dass diese sich schwer tun, heute ihre Anlagen überhaupt irgendwo wirtschaftlich so auszulasten, als dass sie das positiv gestalten können. Und wir glauben, dass zunehmend Produktion hier in Europa jetzt in den nächsten Jahren noch weiter runtergefahren wird und dann im Ausland aufgebaut wird. Und das hat dann 1:1 Implikationen natürlich auf unser Geschäft.
Und vor allem hören die schlechten Nachrichten auch gefühlt nicht auf. Also wir nehmen das Ganze hier am 10. März auf. Ölpreis ist auf dem All-Time-High sozusagen. Ja. Iran-Krieg ist in vollem Gange. Also auch das wird Auswirkungen auf die Chemiebranche haben.
Ja, und da genau will ich gar nicht irgendwie mutmaßen. Oder
vom Transportmarkt ganz abgesehen, ne?
Also. Da ist die Frage, wie lange wird dieser Konflikt jetzt anhalten und was hat das dann relativ im Weltmarkt und im Wettbewerb für unsere Kunden für Implikationen? Was macht das vielleicht auch mit den Produktionen, mit der Produktion in China, die heute vielleicht dann überproportional von niedrigeren Energiepreisen profitiert hat? Also das sind aber alles Spekulationen. Ich glaube, da müssen wir als Mittelständler mal abwarten und gucken, wie sich der Markt weiter dreht und was das dann am Ende bedeutet für unsere Kunden.
Mhm. Ja. Lass uns auf die Chemiebranche noch weiter zurückkommen. Ich habe gesehen, Automobilbranche ist ein weiteres, wenn auch kleineres, aber zumindest wichtiges Standbein. Mhm. Auch im Rahmen der Diversifizierung wahrscheinlich irgendwann mal eine Rolle gespielt, gesagt, Automobilbranche, Deutschland, lass uns da einsteigen, Kontraktlogistik und so weiter und so fort. Auch da überschlagen sich die schlechten Nachrichten heute auch wieder. Wir reden vom 10. März. Mhm. Gerade hat VW bekannt gegeben, bis 2030 über nochmal 50.000 Stellen gestrichen. Also der deutschen Automobilbranche geht es auch gerade nicht gut. Mhm. Auch hier in Deutschland nicht gut.
Ja.
Da ist sozusagen die nächste schlechte Nachricht.
Ja, auch das kriegen wir natürlich, ich sag mal, am Rande mit. Am Ende auch durch die Geschäfte unserer Chemiekunden. Ich glaube, so ein Automobil besteht aus 60% aus Chemie. Mhm. Aber auch, weil wir hier insbesondere in Deutschland, das Geschäft hat auch eine lange Historie, für VW im Hafen von Emden Automobilumschlag in einem Joint Venture mit VW machen. Und auch darüber kriegen wir natürlich mit, ja, dass die Herausforderungen für die Automobilbranche enorm sind im globalen Wettbewerb. Und das spüren wir dann auch 1:1 in den Umschlagszahlen in Emden.
Ja, der Klassiker, ne? Also Automobile, die in Deutschland hergestellt werden, nach Übersee verschifft werden, Nordamerika beispielsweise, wirst du automatisch sofort im Rahmen dieser Zölle jetzt merken, dass es einbricht, ne? Habt ihr also in diesem Jahr wahrgenommen?
Ja, das ist so. Ja, auf jeden Fall.
Ja. Welche Branche spielt noch eine Rolle bei euch? Also Pharma ist auch noch ein Bereich, wo ihr reingehen wollt, das vielleicht so ein bisschen noch abfangen kann, weil viele der Spezialkompetenzen, die ihr im Rahmen der Chemiebranche habt, könnt ihr für Pharma entsprechend nutzen. Vielleicht ein paar Dinge, genau, wie es da sich entwickelt, um mal ein bisschen Richtung positive Nachrichten zu kommen.
Genau, also du sagst das schon ganz richtig. Also für uns mit den Kundenbedürfnissen in der Chemiebranche liegt es eben nahe, auch in der Pharmabranche tätig zu sein. Das ist ein Vertical, den wir strategisch sehen, auch der sich im Aufbau befindet, der sicherlich auch in gewisser Weise die Abhängigkeit zur Chemie diversifizieren soll, aber ganz stark vom Kunden kommen, dass wir sagen, ja, hier gibt es einfach Bedarfe und vielleicht auch Handlungswege, Handelsrouten, die sich überschneiden und wo wir heute schon was darstellen und das auch wahrscheinlich in dem Vertical dann ausweiten können.
Okay, wir sind relativ schnell eingestiegen in so eure, wir sind in die Historie und auch eure aktuellen Herausforderungen. Aber gib mal so einen kleinen Überblick von DeSharco heute 2026, auch im Vergleich zum letzten Mal, als wir gesprochen haben, wie sich das Geschäft so entwickelt hat, wie ihr auch im letzten Jahr so euch weiterentwickelt habt.
Also wir sind heute als Unternehmen in 24 Ländern mit eigenen Büros aktiv. Wir haben ungefähr 3.500 Mitarbeiter, ja, machen je nachdem, wie sich die Raten, die Frachtraten entwickeln, machen wir so um und bei 1 Milliarde Umsatz. Das Unternehmen gibt es jetzt seit 145 Jahren. Wir verstehen uns als Logistiker, vielleicht kommend sehr, sehr klassisch aus dem Speditionsgeschäft, haben wir über die letzten Jahre und dann vielleicht auch, um die Brücke zu schlagen, zu dem letzten Mal, wie wir gesprochen haben, haben wir versucht, uns sehr stark zu diversifizieren, in unsere Produktpalette zu investieren und stärker irgendwo auch unseren Kunden wirklich End-to-End-Lösungen anbieten zu können. Ja, das heißt, wir arbeiten sehr intensiv daran, wie wir uns als Coach unserer Kunden für deren Supply Chain verstehen und dann einfach wirklich auch entlang der oder in der Nische Chemie, aber entlang deren Supply Chain versuchen, End-to-End-Lösungen anzubieten. Das äußert sich dadurch, dass wir in Produkte investieren, die vielleicht heute oder historisch untergeordnet waren. Wir haben größere Investments in der Kontraktlogistik getätigt. Wir haben starke Investitionen im Tankcontainerbereich, aber auch in der Luftfracht getätigt, weil wir sagen, wir wollen wirklich ganzheitlich unsere Kunden bedienen können in der Chemie und glauben, darüber noch tiefer gehen, mit unseren Kunden zusammenarbeiten zu können und denen Mehrwerte stiften zu können.
Mhm. Was ist überhaupt aus deiner Sicht so der Vorteil, wenn man sich spezialisiert auf eine Branche? Also klar, vielleicht kann man höhere Margen erwirtschaften, man kann auch einen größeren Footprint innerhalb so einer Branche haben, aber erzielt natürlich größere Abhängigkeiten. Aber aus deiner Sicht nochmal, was spricht dafür, sich wirklich auf eine Branche wie Chemiebranche beispielsweise zu fokussieren?
Ich glaube, das geht los mit Kompetenzen, die man braucht oder die man selber intern aufbaut, die wir eben seit vielen Jahrzehnten hier auch intern haben. Also wir haben eigene Gefahrgutexperten zum Beispiel, die besonders wichtig sind in der Chemie, die hier auch intern Prozesse, Qualitätsprozesse mit begleiten, um sicherzustellen, dass keine Fehler passieren, dass auch keine Unfälle passieren bei sensiblen Transportgütern. Das sind, glaube ich, alles am Ende Fähigkeiten, die man aufbauen muss, die so eine Spezialisierung für ein Unternehmen unserer Größe erforderlich machen. Und da fühlen wir uns eben auch sehr, sehr wohl. Also wir glauben schon, dass wir im Markt eine gewisse Bekanntheit haben für oder durch unsere Reputation für die Chemie arbeiten zu dürfen. Und deswegen ist es sicherlich auch leichter, dann Bestandskunden, Neukunden erklären zu können, dass das alles Hand und Fuß hat, was wir hier machen, und dass das eben auch begleitet wird durch die internen Fähigkeiten, die wir hier intern haben.
Mhm. Du hast eben erwähnt, dass ihr in über 24 Ländern der Welt unterwegs seid. Ist das in erster Linie dazu konzipiert, dass ihr deutschen oder europäischen Kunden dort in den Ländern unterstützt oder begleitet? Oder bedient ihr von da aus auch Kunden tatsächlich in diesen Ländern?
Ja. Beides. Also so ging es mal los. Also die Globalisierung, für die mein Vater irgendwo auch als Galionsfigur irgendwo stand und die seine Zeit geprägt hat, die ging damit los, dass wir eben der deutschen Chemie ins Ausland gefolgt sind, weil man vor Ort auch einen deutschen Dienstleister wünschte oder weil sich die Unternehmen vielleicht auch nahe standen. Und das ist dann heute auch immer noch so oder verankert natürlich irgendwo in den lokalen Geschäftsbeziehungen, aber eben auch heute deutlich globaler. Ja, also wir arbeiten auch vermehrt und verstärkt eben auch für lokale Chemiefirmen dann im Ausland und internationale Chemiefirmen, weil sich die Welt eben auch weitergedreht hat und weil wir lokal gut Fuß gefunden haben und uns vielleicht eine Reputation dann in dem Land aufgebaut haben und deswegen auch dort für lokale Firmen, internationale Firmen tätig sein dürfen.
Jetzt nochmal beim konkreten Beispiel Chemiebranche zu sein. Die ist zum größten Teil sehr, sehr stark nach Asien gewandert, speziell nach China. Da seid ihr entsprechend mitgegangen. Erklär mal kurz, wie man das angeht, was da konkret dann vor Ort gemacht wird und wie kann man da sozusagen wachsen in so einem Markt.
Ja, also die Globalisierung unseres Geschäfts, also die ging los 1978 mit der ersten Repräsentanz in den USA tatsächlich. Damals waren wir, so sagt es mein Vater immer, so etwas wie Pioniere, weil wir tatsächlich Tankcontainer erstmalig über den Teich in die USA verladen haben und plötzlich gemerkt haben, Mensch, die Tankcontainer müssen ja auch irgendwie zurückkommen. Vielleicht wäre es ganz gut, wenn wir mal mit einer eigenen Repräsentanz am Start wären. Was ist dafür erforderlich oder wie ist das Ganze losgegangen? Ich glaube, wesentlich sind sicherlich die Geschäftsbeziehungen. Also wir sind immer auch nur dann in den lokalen Markt gegangen, wenn wir gesagt haben, es gibt hier eine Nachfrage, also es gibt Bedarf an Leshako im Ausland und man möchte, dass wir ein eigenes Haus dort haben, dort stellen. Und dann ist natürlich, liegt es auch so ein bisschen in der Natur unserer Dienstleistung, dass zu jedem Anfang irgendwo auch ein Ende und eine Destination da ist und dass wir dann über die Kontrolle, weil wir lokal die Verzollung machen können oder weil wir lokal eben Dienstleistungen anbieten können, entlang dieses Transports, der vielleicht dann im Ursprung damals hier im Export in Deutschland losging, einfach eine bessere Kontrolle auf der Dienstleistung haben, darüber Qualität sicherstellen können und am Ende hoffentlich glückliche Kunden hatten. Das waren sicherlich die Ursprünge. Heute ist das ja dann deutlich internationaler und lebt es eben vom Export und vom Import und auch von den lokalen Gesellschaften, dass sie eigenes Geschäft ranholen und eben auch lokale Kunden bedienen können.
Ich habe gesehen, Südamerika spielt eine relativ große Rolle für euch. Da habt ihr schon eine Akquisition gemacht. Ich habe gerade eben auf dem Weg hier rein auf dem Flur Spanisch Sprechende gehört. Also ja. Südamerika scheint eine große Rolle für euch zu spielen.
Ja.
Wie kam es dazu und was genau macht ihr dort?
Genau, wir sind in Südamerika, in Mexiko, in Brasilien, Chile, Peru und Kolumbien tätig. In Kolumbien haben wir 2022 eine Firma dazugekauft, weil für uns Lateinamerika und für unsere Kunden am Ende Lateinamerika schon an Bedeutung gewonnen hat. Auch in den regionalen Verkehren nach Nordamerika, einfach als sehr dynamischer Wachstumsmarkt mit guten Rahmenbedingungen, inzwischen sehr oft sehr stabilen politischen Regierungen. Insofern viel nährbarer Boden, um eben unsere Kunden zu bedienen, für unsere Kunden immer wichtiger, auch in der regionalen Verteilung und am Ende auch als Absatzmarkt und Nachfragemarkt. Deswegen ist für uns Lateinamerika neben Südostasien eigentlich so der dynamischste Markt, wo wir sehen, dass wir sehr, sehr gut positioniert sind, um zu wachsen und die allgemeinen Bedingungen einfach auch solche sind, als dass wir mit unseren Kunden gut wachsen können.
Mhm. Nordamerika selber, hast du bereits erwähnt, seit vielen Jahren dort aktiv, auch immer traditionell sehr, sehr guter Absatzmarkt für europäische bzw. deutsche Chemiebranche gewesen. Mhm. Wie entwickelt sich der Markt und wie habt ihr unter den Verwerfungen und Zollkonflikten und so weiter zwischen EU und USA zu kämpfen?
Es geht, also wir spüren es natürlich, auch eine Verunsicherung, auch die Wirtschaft in den USA ist nicht wirklich am Wachsen, auch die Chemieproduktion ist in der Entwicklung recht flat. Ich bin aber ein starker Befürworter von den USA, also ich glaube schon, dass wir einfach aufgrund der Historie, auch aufgrund des Potenzials in dieser Wirtschaft, dass wir da viele Anknüpfungspunkte haben, als deutsches Unternehmen eben auch viel bewirken können. Und daran wollen wir partizipieren. Also die USA sind für uns strategisch übergeordnet sehr, sehr wichtig. Wir wollen da auch den positiven Trend, den wir in den letzten Jahren gesehen haben, fortgesetzt haben, auch mit amerikanischen Firmen weiter und enger zusammenzuarbeiten, den wollen wir konsequent fortsetzen. Und ich glaube, dass ja all die Störgeräusche, die dann irgendwie aus Washington kommen, dass sie eben auch eine recht geringe Halbwertszeit haben und irgendwann auch wieder hoffen wir es für uns alle irgendwann auch wieder vergehen. Ja. Mhm.
Welche Rolle spielt der Mittlere Osten für euch? Auch traditionell interessant oder wichtig für die Chemiebranche und alles, was damit zu tun hat? Also wenn ich so auf die Karte gucke, ich sehe Fokus Asien und Südamerika, auch Nordamerika. Mittlerer Osten nicht so stark. Ist das falscher Eindruck oder richtig?
Nee,
so?
Das ist richtig. Also wir haben ein eigenes Büro in Dubai. Und
ich hoffe, denen geht's gut aktuell.
Den Kollegen geht's gut. Soweit ich weiß, ist natürlich eine sehr schwierige Situation lokal, aber denen geht es gut. Grundsätzlich sind wir im Mittleren Osten dann darüber hinaus nicht sehr aktiv. Natürlich haben wir aus allen Teilen der Welt Verkehre in den Mittleren Osten, aber wir haben keine eigenen oder weiteren Büros neben dem in Dubai und haben es, obwohl da viel Chemieproduktion ist, auch die sehr, sehr stark gewachsen ist in den letzten Jahren, haben wir es nie geschafft, so richtig da den nächsten Schritt zu gehen.
Wenn du jetzt mal ein bisschen so nach vorne schaust, 2030, Vision, Strategie, ihr müsst euch neu aufstellen. Klar, ihr habt schon Veränderungen herbeigeführt, aber die Veränderungen sind lange nicht beendet. Wir haben es gerade besprochen, Herausforderungen sind vielfältig. Wie wollt ihr euch aufstellen für die nächsten 5 bis 6 Jahre, um tatsächlich erfolgreich weiterhin am Markt über die 145 Jahre hinaus da zu bestehen?
Genau, das ist das Ziel. Also
das Minimalziel.
Das Minimalziel. Wir haben da ein tolles Jubiläum in 5 Jahren, was auf uns zukommt. Und da wollen wir natürlich gut dastehen. Also,
da muss ein Grund zum Feiern geben.
Genau, und das haben wir auch tatsächlich damals, also 2021, in der Strategie verankert. Also in unserem Big Picture 2030 haben wir uns damals, wie wir als Nachfolgegeneration, ich bin nicht alleine, ich habe eine Schwester, die auch Mitgesellschafterin ist und sehr aktiv ist, haben wir uns den Gedanken gestellt, wo wollen wir das Unternehmen hinentwickeln, haben versucht, eben hier auch mit dem Management gemeinsam eine Strategie abzuleiten und mussten natürlich dann wenige Jahre später feststellen, dass alles anders kommt, dass sich die Welt um uns herum deutlich gedreht hat und verändert hat. Und deswegen stellen wir uns diese Frage jetzt dieses Jahr nochmal sehr aktuell.
Eine kurze Zwischenfrage da. Was ist so ein Beispiel von so einer Veränderung, die ihr, als ihr diese 2030-Vision aufgestellt habt, plötzlich komplett nicht auf der Uhr hattet? Ein konkretes Beispiel, das das ein bisschen greifbar macht.
Ja, also ich würde damit anfangen, dass damals nicht absehbar war, dass die Globalisierung jemals in Frage gestellt wird.
Ja.
Also ich glaube, wir sehen gerade jetzt in den letzten Jahren einfach einen sehr, sehr starken Drang dazu, eben auch wieder zu regionalisieren oder sogar zu lokalisieren. Das macht ganz, ganz viel mit den Handelsströmen. Der Ukraine-Konflikt war damals nicht absehbar und die Implikationen, die das dann auch für die Produktion, was wir eben schon sagten, für die Produktion zum Beispiel chemischer Produkte hier in Europa hat, war nicht absehbar. Deswegen, ich glaube, es gab einfach viele, viele wirklich Kernfaktoren, die sich geändert haben. Ich sehe auch, vielleicht zu spät, aber den Vorstoß Chinas, auch in der Chemie und in was für einer Qualität und zu welchem Preis die heute...
Sowohl Chemie als auch Automobil wahrscheinlich.
Genau. Ja. Im Automobil, da sehen wir das noch viel, also ja. viel nahbarer und täglicher, weil auf den Straßen, aber auch in der Chemieproduktion ist das ähnlich.
Und vor allem auch, wie plötzlich der Erfolg der deutschen Industrie dort abschmieren kann. Ne? Das war ja auch nicht abzusehen, wie schnell die deutsche Automobilbranche in China ins Hintertreffen geraten könnte.
Ja. Ne? Ja. Ja. Und ja, nicht zuletzt, ich glaube auch hier wirtschaftlich in Deutschland, ja, 3 Jahre Stagnation, die machen es natürlich sehr, sehr schwierig, vielleicht die ursprünglich angesetzten Ziele dann auch, strategischen Ziele, die wir hatten, irgendwo zu erreichen. Deswegen, das sind alles neue Faktoren, die uns jetzt die letzten Jahre auch sehr intensiv beschäftigt haben, die auch letztes Jahr dazu geführt haben, dass wir nochmal grundkonsolidieren mussten, dass wir eben hier auch ein größeres Einsparungsprogramm gefahren haben, weil wir gesagt haben, das erfordert die Situation im Markt. Und das haben wir jetzt aber abgeschlossen und deswegen gucken wir eben auch sehr mit freudiger Erwartung jetzt wieder in die Zukunft und gucken, was ergeben sich für andere Chancen und Potenziale, ja, wenn man das erstmal für sich verstanden hat und das auch als strukturellen Wandel anerkannt hat, zu gucken, wie können wir trotzdem partizipieren und wo ergeben sich dann für ein globales Unternehmen, wie wir es sind, und wo ergeben sich Chancen. Das machen wir gerade. So ein paar Eckpfeiler, die sind bestehen geblieben. Wir verstehen uns als Qualitätsanbieter. Wir sehen uns als inhabergeführtes mittelständisches Unternehmen nur über die Qualität kommend, wirklich beim Kunden eine Legitimation zu erlangen, warum man mit uns zusammenarbeitet. Und wir glauben eben auch, trotz des Kostendrucks, der allgemein in der Branche momentan herrscht, dass das langfristig die richtige Strategie für uns ist. Partnerschaftlich und über qualitativ hochwertige Leistungen mit unseren Kunden zusammenzuarbeiten. Wir gehen diesen Weg weiter der Diversifizierung. Also wir haben 2018, wie ich zum Unternehmen gekommen bin, ungefähr jeden zweiten Euro oder Dollar hier mit Deutschland an Umsatz gemacht. Das ist heute nur noch ein Viertel. Das heißt, wir haben uns geografisch diversifiziert und eben auch die Umstände so für uns genutzt, als dass wir in anderen Teilen der Welt wachsen konnten. Das ist aber auch eine Produktdiversifizierung. Und auch da eine ähnliche Zahl, um eine ähnliche Zahl zu nennen, wir sind 2018 ungefähr bei 50% unseres Umsatzes im FCL-Geschäft gewesen. Da haben wir ein ganz klares Ziel, diesen Anteil zu reduzieren. Nicht, weil wir nicht an das FCL-Produkt glauben, sondern weil wir, was ich eben schon sagte, stärker integriert und end-to-end irgendwo Kundenlösungen anbieten wollen. Und deswegen.
Was würde denn beispielsweise dazugehören?
Wir haben hier im Herbst letzten Jahres haben wir zum Beispiel hier in Bremen ein neues Lager in Betrieb genommen. Das ist für uns die größte Einzelinvestition der Unternehmensgeschichte gewesen. Das ist ein 20.000 Quadratmeter Gefahrgutlager, wo wir sehr, sehr stark eben auf Gefahrgut- und Chemiebedarfe eingegangen sind und dieses Lager so gebaut haben und auch hier in Bremen platziert haben, weil wir sagen, es ist für uns ein strategischer Hub, um mit unseren Kunden oder für unsere Kunden Lösungen zu bieten. Wir nutzen das heute, um unsere LCL-Container zu packen, aber eben auch Contract-Logistik und Value-Added-Services für besonders gefährliche, für besonders komplexe Güter anbieten zu können.
Das ist ja auch spannend, weil das ist ja wahrscheinlich geplant worden in der Zeit, wo noch nicht abzusehen war, wie die Situation heute aussieht.
Ja,
das ist. Also, wenn man die Zeit nochmal zurückspielen würde, würde man eventuell, ich keine Ahnung, vielleicht andere Entscheidungen treffen, wenn du von der größten Investition in der Unternehmensgeschichte sprichst. Ne?
Ja.
Wenn ich dir gesagt hätte, okay, ihr habt eine 145-jährige Unternehmensgeschichte.
Ja.
Und im Jahr 2026, wenn die Situation folgendermaßen aussieht, dann geht ihr mit der größten Investition rein in Bremen in ein Gefahrgutlager. Jetzt kommst du.
Also da gibt es eine schöne Anekdote zu. Also das ist tatsächlich ein Mehrgenerationenprojekt, mit dem ich eigentlich wenig zu tun hatte. Das hat mein Vater, die Idee dazu hatte mein Vater 2011. Also das hat dann fast 15 Jahre gedauert, bis wir dieses Lager in Betrieb nehmen konnten.
Das war meine Vermutung, dass es schon von ganz, ganz langer Hand geplant war.
Ja. Und natürlich kommt es jetzt wirtschaftlich in einer herausfordernden Zeit. So ein Lager ist auch nicht von Tag 1 voll. Gleichzeitig zeichnet uns das, glaube ich, auch als Familienunternehmen aus, eine solche Investition in vielleicht auch wirtschaftlich schwierigen Zeiten und mit einem klaren Bekenntnis hier zu unserem Standort? Und sind wir jetzt nicht unter Druck, dieses Lager morgen gefüllt zu haben, sondern sehen es eben auch als ein Mehrgenerationenprojekt, was hoffentlich ich irgendwann mal meinen Kindern vermachen darf und wo dann immer noch draus gearbeitet wird. Insofern, klar, wirtschaftlich macht es momentan keinen Spaß, aber es ist eben ganz klares Statement auch für unseren Anspruch, für unsere Kunden da zu sein, eben Lösungen zu haben, diesen Weg jetzt eingeschlagen zu haben und es dann auch zum Erfolg zu führen.
Man merkt so ein bisschen, man hört so ein bisschen raus hinter allem, was du sagst, dass ihr eine lange Sicht habt der Dinge. Eine gewisse Gelassenheit, kein Quartalsdenken, irgendwie Zahlen für dieses Quartal, sondern klar, ihr habt auch Sparprogramme, ihr müsst auch langfristig denken und langfristig wirtschaften. Mhm. Aber eine gewisse Gelassenheit, Generationendenken und von langer Hand was planen und stolz sein darauf, was man gebaut hat, auch wenn es jetzt nicht unmittelbar in die Zeit passt und so weiter und so fort. Das macht schon irgendwie auch den Charakter des Unternehmens aus, würde ich sagen, oder?
Ja, und am Ende vielleicht auch der Familie. Also es sind auf jeden Fall Werte, die unser Vater vorgelebt hat. Und das war schon, wie meine Schwester und ich dann auch irgendwann im Prozess dieser Übergabe gesagt haben, wir wollen das machen, schon auch wohl überlegt. Zu sagen, das ist dann etwas oder ist dann auch ein Commitment, was wir nicht mal eben für 3 Jahre machen und vielleicht über einen Vertragszeitlauf, sondern wirklich auch mit der Idee, diesen Generationspakt einzugehen und das irgendwo, sofern es uns dann möglich ist, irgendwann auch in die nächste Generation zu übergeben. Und so gucken wir, da gebe ich dir recht, vielleicht ein bisschen gelassener jetzt irgendwie in der kurzen Sicht darüber, wie es wirtschaftlich läuft, weil wir schon fest davon überzeugt sind, als Unternehmen eine klare Position im Markt zu haben. Ja, wir müssen natürlich uns irgendwo umstellen, wir müssen uns auch selber weiterentwickeln und mit den Herausforderungen, die sich der aus dem Markt ergeben, jetzt umgehen und die richtigen Entscheidungen ableiten. Aber wir haben eben auch eine sehr, sehr klare und lange Sicht auf die Dinge und wollen dem Unternehmen langfristig zu Erfolg verhelfen.
Wie stehst du denn zu eurer Größe? Also gerade wenn es um Transportgeschäft geht, ist Größe immer wichtig, ne? Ja. Also gerade wenn du mit anderen Unternehmen konkurrierst, die konsolidieren, guck an, was mit DSV und Schenker beispielsweise, was da für Giganten entstehen, die nochmal ganz andere Hebel haben, ganz anders am Markt auftreten können, ganz andere Verhandlungspositionen haben und so weiter und so fort. Wie kann man als Unternehmen von eurer Größe bestehen, wenn es am Ende auch natürlich um Preis geht? Ne? Also es geht nicht nur um Qualität, natürlich ist es hervorragend, dass ihr ganz, ganz außerordentliche Qualität habt, aber wenn der Preis am Ende nicht stimmt, wenn ihr nicht mithalten könnt, weil ihr einfach zu klein seid, ist es ein Problem.
Ja, dem ist so. Deswegen hatten wir damals auch in der Strategie 2030 sehr ambitionierte und klare Wachstumsziele formuliert, weil wir gesagt haben, wir sind einfach so an der Schwelle, irgendwie groß zu sein und nicht groß DSV, aber einfach uns wirklich als globaler Player zu verstehen. Und gleichzeitig sind wir eben auch nicht mehr klein mit 1 Milliarde Umsatz. Und wo entwickelt man das hin? Aus der Überzeugung, dass man das, was man heute für Kunden leisten darf, eben auch gerne in 10, 15, 20 Jahren weiterhin tut. Und da sind wir ganz, ganz ehrlich, ja, da sind wir zum Wachstum verdammt. Das ist so. Die Anforderungen an unsere Dienstleistungen und auch rund um die Dienstleistungen, was Compliance, Nachhaltigkeit, Informationssicherheit etc. angeht, die Regularien oder die Anforderungen sind gestiegen und die kosten Geld und deswegen müssen wir sehen, dass wir in der Fläche und über Größe, über Wachstum das ausgleichen können, um langfristig relevant zu bleiben. Und das sind genau die Fragen, die wir uns jetzt gerade auch stellen. Wo kommt das Wachstum her? Und wie gelingt es uns, dann eben eine Größe zu haben, wo wir unsere Werte und die Qualität unserer Dienstleistungen nach wie vor absichern, auch über Kundennähe, auch über kundenindividuelle Lösungen, über eine sehr lokale Beziehung hin zu unseren Kunden und auch über eine Stabilität und Verlässlichkeit hin zu unserer Dienstleistung. Aber wir müssen wachsen. Ja.
Du hast sogar gesagt, wir müssen uns die Frage stellen, wo kommt das Wachstum her? Dann stelle ich dir jetzt die Frage, wo kommt das Wachstum
her? Ja, wo kommt das Wachstum her? Genau, also Wachstum kann irgendwo aus der Geografie oder aus dem Produkt kommen. Über Geografien haben wir schon gesprochen. Für uns dynamische Märkte, wo wir gut positioniert sind, um zu wachsen, auch signifikant zu wachsen, sind in Südostasien, in Lateinamerika und in Nordamerika. Und das Wachstum dann in unserer Dienstleistung oder in den Produkten kommt aus unserer festen Überzeugung, aus Produkten wie der Kontraktlogistik, wo wir auch im letzten Jahr sehr erfolgreich gewachsen sind, im Tankcontainer, wo wir gut positioniert sind mit unseren Beziehungen in die Chemie und auf dem Transportträger, der viele positive Eigenschaften hat und einfach auch einen sehr wachsenden Markt darstellt, im LLP-Segment, LLP- oder 4PL-Segment und sicherlich auch auf den lokalen Dienstleistungen in einer Verzollung oder in einem Nachlauf, einer Verteilung aus einem Lager heraus. Da sehen wir große Wachstumschancen. Nicht so sehr in dem Seefrachtenmarkt oder in dem Luftfrachtenmarkt.
Spannend. Wir hatten vorhin schon mal das Thema Digitalisierung gesprochen. Ich glaube, das ist eine riesengroße Chance, wenn man da rechtzeitig aufs richtige Pferd setzt, rechtzeitig sozusagen die richtigen Weichen stellt. Ich glaube, das, was da gerade passiert in Bezug auf die Tools, die jetzt an den Start kommen, ich rede insbesondere über KI beispielsweise, wird die Art und Weise, wie ihr euer Business betreiben könnt, revolutionieren. Das ist eine riesengroße Chance für euch. Inwiefern habt ihr das erkannt und wie siehst du diese Chance? Wie erkennst du das gerade? Und vor allem, wie bleibst du da auch dran? Wie nimmst du das wahr, was da gerade passiert?
Ich sehe das genauso. Also die KI wird sicherlich unser Geschäft und auch unser Geschäftsmodell revolutionieren. Ich sehe da für uns tatsächlich auch eine Riesenchance drin. Gleichzeitig sind wir für den Moment noch etwas zurückhaltend, ein bisschen abwartend. Also wir sind natürlich am Probieren, wenn es darum geht, vielleicht für eine lokale Lösung mal mit einem KI-Tool etwas zu automatisieren oder etwas zu Neues auszuprobieren. Wir nutzen die KI auch hier im administrativen Bereich und für das persönliche Arbeiten inzwischen hier und da. Und wir beobachten den Markt, aber wir sind eben auch jetzt nicht oder wir haben für uns nicht den Anspruch, da Frontrunner zu sein. Das rührt auch daher, dass die Investitionen in die KI heute noch sehr, sehr kostspielig sind und wir einfach für uns einmal gerne in der Reflexion, in der Recherche abwarten, welche Lösungen können sich auch durchsetzen oder wo kriegt man dann vielleicht auch schnell einen Return auf die Investition, die man selber tätigt. Da warten wir in der Fläche oder jetzt unternehmensstrategisch warten wir noch ab. Im täglichen Doing, auch in ganz, ganz vielen Teilen unserer Organisation gibt es natürlich schon viele Applikationen oder viele Kollegen, die für sich die KI entdeckt haben und sie auch für sich nutzen.
Nicht Early Mover zu sein, ist eine Strategie und es gibt garantiert viele, viele Chancen, die ihr auch nutzen könnt. Zugleich besteht aber auch die Gefahr, dass andere wesentlich schneller sind. Wenn ich jetzt beispielsweise denke an Dienstleister aus Asien, aus Nordamerika, die mit der Technologie noch viel, viel offener, viel, viel aggressiver, viel, viel spielfreudiger umgehen und im Zweifel das schneller anwenden als ihr, könnte die Gefahr bestehen, dass ihr sozusagen denselben Service anbietet, die es aber für die Hälfte der Kosten und wesentlich effizienter und so weiter machen und auf einmal dieser Wettbewerb sich komplett verschiebt. Das könnte die Gefahr sein. Ja. Wie weit siehst du das auch so?
Ja, also die Gefahr besteht natürlich. Ich glaube, das sind auch gerade in der KI, das sind natürlich Iterationen, das geht verdammt schnell. Also die Sprünge, die es einfach auch am Markt gibt über KI-Tools und deswegen, man muss da auf jeden Fall am Ball bleiben, man muss da sehr, sehr nah dran sein. Und eben auch selber probieren. Ja? Ich glaube nur einfach, dass wir für uns, auch so wie wir strukturiert sind und aufgebaut sind und wie wir mit unseren Kunden heute zusammenarbeiten, dass wir von diesem Doom-Szenario, wo dann plötzlich unser Geschäft hier komplett zusammenfällt, eben auch noch sehr, sehr weit weg sind. Und sehr, sehr weit weg, das kann ich heute nicht quantifizieren. Sind das 2 Jahre, sind das 5 Jahre, sind das 10 Jahre? Das darf uns auch auf gar keinen Fall dazu leiten, dass wir uns zurücklehnen und sagen, es beschäftigt uns nicht oder es wird uns nicht irgendwann betreffen, aber für den Moment glauben wir eben ja mit einem wachsamen Auge am Markt zu schauen, was gibt es da und vielleicht sich hier oder da dann auch lokal dran auszuprobieren, ohne selber jetzt die Ambition zu haben, Frontrunner zu sein, ist für uns wahrscheinlich die richtige Strategie.
Ich höre ja oftmals diese Aussage, die ist schon fast abgedroschen, ne? Logistik ist ein People's Business und deshalb wird KI irgendwie nie das wirkliche Business ersetzen und es ist so wichtig wie diese persönlichen Beziehungen und so weiter und so fort. Ich glaube, es ist richtig, solange bis es nicht mehr richtig ist. Ich meine, es ist in jedem Unternehmen, in jedem Logistikdienstleisterunternehmen so, dass du ganze Abteilungen, ganze Etagen voller Leute sitzen hast, die im Prinzip, will niemand zu nahe treten, aber im Prinzip nichts anderes machen, als in System arbeiten, Maus klicken, hier Daten aus dem einen System ins andere kopieren, dann eine E-Mail schreiben, sozusagen alles das, was heute schon und definitiv in 5 Jahren eine KI im Sinne von KI-Agenten wesentlich schneller machen kann, wesentlich besser machen kann, dasselbe in kürzerer Zeit und so weiter und so fort. Also diese diese reinen Jobs, wo Leute tatsächlich nur in Systemen arbeiten. Mhm. Wie geht man damit um? Wenn ihr habt heute 3.500 Leute, ich weiß nicht, wie viele davon genau dieser Couleur entsprechen, also von Leuten, die im Prinzip in Systemen arbeiten und Mausklicks absolvieren, auch super gut und sich in Systemen auskennen, macht ihnen keiner was vor und so weiter und so fort. Mhm. Aber ist das ein People's Business, was immer so bleibt, oder kommt irgendwann eine KI und kann das wesentlich besser? Und man ist dann gezwungen zu sagen, schön und gut, ihr habt das 10 Jahre gemacht, aber inzwischen müssen wir es anders machen, weil die Kostenzwänge und der Wettbewerbsdruck einfach zu groß sind. Also Chance und Risiko zugleich, ne?
Zugleich auf jeden Fall. Und die Logistik, die ist ein People's Business, aber ich bin da auch vollkommen bei dir. Also natürlich, und wir sehen das auch heute schon durch Technologie, ja, vielleicht nicht durch künstliche Intelligenz, aber wie oft wird heute noch zum Hörer gegriffen in unserem Geschäft und wirklich telefoniert, weil es den persönlichen Austausch braucht. Das nimmt wahnsinnig schnell ab.
Und wenn es so ist, ist sowieso irgendwas wahrscheinlich falsch gelaufen.
Dann ist was falsch gelaufen, und das wäre aber auch die Überleitung irgendwie zu dem, wo ich glaube, dass es auch ein People's Business bleiben kann und wird, oder wo es eben dann die Rolle des Menschen einfach verändert, diese KI. Ja, also im Idealfall kommen wir irgendwo dahin, dass dann die KI viel vorsortieren kann, viele Probleme selber lösen kann, aber am Ende wird es immer Menschen geben, die, was immer die KI dann nicht lösen kann, einspringen werden müssen, auch zum Kundenkontakt aufnehmen müssen oder.
Richtig, aber die Frage ist dann, brauchst du noch genauso viele Leute, die im Prinzip das, was dann KI-Agentensysteme übernehmen können, kommt wahrscheinlich mit der Hälfte der Leute oder mit einem Zehntel Leute aus, die sozusagen nur die Systeme überwachen. Oder würdest du sagen, irgendwie Mitarbeiter-Teams von Agenten haben, die tatsächlich die Arbeit machen und dann nur noch einschreiten, wenn es notwendig ist?
Ja, du sprichst da genau den richtigen Punkt an. Also ich glaube schon, dass sich die Rolle der Mitarbeiter in einem solchen Umfeld, dass sie sich stark ändern wird. Wie viele Menschen dafür dann entlang eines solchen Prozesses noch gebraucht werden, das ist Zukunftsmusik, da traue ich mir auch gar kein Urteil zu. Ich glaube nur fest daran, dass wir die Menschen, dass wir die Mitarbeiter weiter brauchen werden. Und wir sind auch in Deutschland oder zumindest auch hier in Europa sehr, sehr weit davon weg, als dass wir zu viele Leute haben. Ja, also im Zweifel kann es den demografischen Wandel vorbeugen und einfach über KI, über Automatisierung dazu führen, dass wir die Menschen, die wir heute beschäftigen, irgendwo besser einsetzen können fürs Unternehmen.
Ja, sehe ich genauso. Also ich glaube, man könnte argumentieren, dass die KI genau zur richtigen Zeit kommt. Ja. Wenn wir alle diese Herausforderungen, über die wir gesprochen haben, inklusive Alterspyramide und Fachkräftemangel und so weiter, vor uns haben und wir hätten die KI nicht, hätten wir ein viel größeres Problem, als wir es jetzt haben. Weil im Prinzip, wie du sagst, könntest du mit deinen 3.500 Leuten, die du jetzt hast, vielleicht in 5 Jahren das doppelte Geschäft machen, ohne überhaupt die Mannschaft aufzustocken, weil sie einfach mehr Möglichkeiten haben und viel mehr schaffen können, als sie es heutzutage schaffen können, weil sie Zugang und Verfügung haben über KI-Agenten, die viele dieser Gruntwork, diese Arbeit, die man eigentlich bequem abgeben könnte, machen kann.
Ja, und also vielleicht nehmen wir unser Beispiel vom Anfang nochmal vor, wie wir über eine TMS-Lösung nachdenken. Also ich glaube, so eine TMS-Entscheidung, Investition, die muss eben auch, wenn man da ein Budget für frei macht, die muss eben auch eine gewisse Zeit sich rentieren können. Und da sind wir, glaube ich, heute an so einem Punkt in 2026, wo wir uns wahrscheinlich nicht trauen, 5 Jahre in die Zukunft zu gucken und zu sagen, in 5 Jahren arbeiten wir alle noch auf dem System, ja, weil wir einfach das Potenzial der KI wahrscheinlich noch nicht final bewerten können und weil aber auch nicht ausgeschlossen ist, dass, wie du das auch vorhin sagtest, die KI vielleicht uns ermöglicht, in Zukunft außerhalb des Systems zu arbeiten oder die Systeme über Skript selber zu bauen, aus dem Business heraus. Ja. Und so ergeben sich da sicherlich ganz, ganz viele Anknüpfungspunkte, ganz viele Potenziale auch aus der KI, und die wir für uns bewerten müssen und die es aber sehr, sehr schwierig machen, dann eine Langfristentscheidung, eine Langfristinvestition heute zu tätigen. Warum wir sagen, wir warten mal ab, wir investieren jetzt vorübergehend weiter in die Legacy-Applikation, die auch nach wie vor sehr, sehr gut funktioniert. Wir sind sehr, sehr zufrieden mit dem, was wir heute haben in der Luftfracht, was wir schon im Einsatz haben, und wir analysieren einfach weiter den Markt und gucken, was passiert.
Ja. Ich glaube, die frustrierende Zeit der großen monolithischen Softwarehäuser, auf die man irgendwie 10 Jahre warten musste, bis die Lösung dann tatsächlich implementiert ist, du hast eben ein ähnliches Problem angesprochen, ich glaube, die ist hoffentlich vorbei, ich glaube, der Zenit ist überschritten. Ich glaube, in Zukunft wird es wesentlich schneller gehen, ich glaube, es wird wesentlich schneller möglich sein, bestimmte Bedarfe über eigengebaute Lösungen zu formulieren. wenn ich heute sehe, was KI-Agenten an Softwareentwicklung schon leisten können, dann kann ich mir sehr gut eine Welt vorstellen in ein paar Jahren, wo eure Fachabteilung, die Leute, die sich wirklich mit dem Fachgeschäft auskennen, ad hoc Lösungen bauen können, ad hoc Dashboards bauen können, mithilfe von KI-Agenten, die dann irgendwie nicht Vibe-Coding sind, auch wirklich verlässliche, zuverlässige Tools, die ad hoc angewendet werden können, ohne irgendwie zu warten, bis 10 Jahre vergangen sind, bis endlich mein neues TMS am Start ist.
Ja.
Das wäre die Hoffnung.
Genau.
Bedarf natürlich des Umdenkens der Leute tatsächlich hier, dass sie sich auch um solche Themen kümmern, wo es dann wirklich auch um Ideen geht, wie kann man deinen Tagesablauf verbessern? Was würdest du machen, wenn du einen KI-Agenten an der Hand hättest, der dir alles leisten kann sozusagen? Das Umdenken, dass man nicht sozusagen seinen Tagesablauf einfach stupide runterarbeitet, sondern auch mal ein bisschen outside the box denkt, was man machen könnte, wenn man eine Armee von KI-Agenten, von KI-Robotern an der Hand hätte, denn die wird man in ein paar Jahren hier haben.
Ja. Ja, und das sind dann, glaube ich, auch Entwicklungen, die diese aus der Unternehmenslenkung, aus der Unternehmensführung gar nicht heute absehbar sind oder die wir auch gar nicht mehr steuern können, wo wir sicherlich entlang eines gesteckten Rahmens, wie mit Daten umzugehen ist und mit welchen Tools gearbeitet wird, aber ansonsten eben auch sehr, sehr stark darauf setzen, dass sich die beste Lösung durchsetzt, beziehungsweise dass unsere Mitarbeiter intrinsisch motiviert, weil es vielleicht deren Arbeit leichter macht oder Probleme von denen aus dem Tagesgeschäft löst, eben selber versuchen, über den mutigen Einsatz von KI und neuen Tools irgendwo zu verbessern und eben Lösungen an die Hand zu geben.
Mhm. Ja. Wir haben eben über eure 145-jährige Unternehmenshistorie gesprochen. Mhm. Wenn du hier irgendwann, keine Ahnung, in 35 Jahren, wenn du ungefähr so alt bist, wie dein Vater war, immer sagst, okay, jetzt ist Zeit zur Übergabe an die nächste Generation. Mhm. Wenn du zurückblickst, was willst du dann erreicht haben?
Ja, da muss ich einmal kurz durchatmen, genau. Ich glaube, als Unternehmer reinkommt in eine solche lange Historie, Unternehmenshistorie, die man selber ja gar nicht, also wo man sich einlesen kann, wo man sich mit beschäftigen kann, aber die man selber gar nicht greifen kann. Ja, was in 145 Jahren oder 147 Jahre sind es, glaube ich, alles passiert ist. Die Realisierung, dass man am Ende auch nur auf Zeit hier ist in einem System, das ist hoffentlich oder für gewöhnlich dann länger, als das vielleicht in einem anderen Mandat, in einem börsennotierten Unternehmen der Fall wäre oder in einem anderen Unternehmen. Das heißt, man hat einfach die Chance auf eine lange Wirkenszeit und deswegen die Möglichkeit eben auch vielleicht ganz anders dann über sein eigenes Wirken nachzudenken und was man am Ende erreicht haben muss. Auf der anderen Seite hat man das Ende auch noch nicht in Sicht. Und das ist so ein bisschen, deswegen ist es schwierig, die Frage zu beantworten. Also was ist heute für mich irgendwo sicher? Ich glaube, wir haben hier als Unternehmen, sind wir heute drauf eingegangen, wir stehen hier vor einem sehr, sehr großen strukturellen Wandel in Deutschland und wir haben hier große Herausforderungen vor der Brust. Auf der anderen Seite haben wir ganz, ganz viele Möglichkeiten aus dem, was wir dann als ja in der Familie dritte Generation vorgefunden haben, irgendwo auf dem gleichen Wertegerüst, auf dem gleichen Glaubenssätzen, wie es unser Vater uns vorgelebt hat, irgendwie fortzuführen und idealerweise irgendwann mal zu übergeben. Und das muss irgendwie der Ansporn sein oder das ist mein eigener Anspruch, dass ich das, was mir mal übergeben wurde, dass ich das weiterentwickle, sodass die nächste Generation da Freude dran hat oder zumindest Freude dran haben könnte, wenn sie es dann möchte. Und das ist mein Anspruch heute, ohne zu wissen, was vielleicht hoffentlich in 30 Jahren dann irgendwann mal ansteht.
Tolle Schlussworte. Ich verspreche, wir werden nicht 30 Jahre warten bis zur nächsten Podcast-Folge. Wir machen nochmal einen Zwischenstopp irgendwann in absehbarer Zeit und schauen, wie weit ihr gekommen seid. Konstantin, vielen Dank fürs tolle Gespräch und mach's gut und bis zum nächsten Mal.
Sehr gern. Vielen Dank, Boris.